Wüstewelle 96.6, das Lokalmagazin live am Montagvormittag. Und ich begrüße hier im Studio ganz herzlich Jan Henning. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo, einen wunderschönen guten Morgen.
Das war gerade Musik von dir, von deinem neuen Album, das morgen rauskommt. Unter vollen Segeln hieß der Song und das Album heißt Friedrich List, ein musikalisches Lebensbild mit Texten von Eugen Wendler. Also Reutlinger Stadtgeschichte in Musik verpackt. Du hast das jetzt eingespielt. 2 Jahre lang hast du dich damit beschäftigt. Ja, erzähl mal ein bisschen was zur Vorgeschichte, zu dem Projekt.
Also beschäftigt habe ich mich mit der Biografie von Friedrich List schon lange. Als gebürtiger Reutlinger, ich lebe ja nicht ständig in Reutlingen, aber ich komme da tatsächlich her, begegnest du diesem Namen und dieser Figur auf Schritt und Tritt. Da gibt es also ein Gymnasium, das so heißt, und einen Platz und eine Statue und
eine Halle auch, oder?
Und die alte Friedrich, so sieht's aus. Du kennst dich gut aus. Ja, so sieht's aus. Und aber es, wie das gern mal so ist, also ist der Prophet im eigenen Land oft nicht so super wertvoll, ja, für viele. Man kennt ihn tatsächlich in Dresden und in Berlin und in Amerika zum Teil mehr als in Reutlingen selber. Ja, ist eine ganz schillernde Figur, die weltumspannend Wirkung gebracht hat in dieser Biedermeierzeit. Also er ist geboren 1798 und morgen vor 175 Jahren eben gestorben. Und ein kleiner Teil auf diesem Album, nämlich der erste Titel, hat tatsächlich zu tun mit Reutlingen. Ja, alles andere sind lauter Lebensstationen seiner schillernden Wirkzeit auf der ganzen Welt.
Er hat es nicht lange ausgehalten zu Hause in Reutlingen, oder? Ist er geflohen?
Er ist tatsächlich geflohen. Er war früh als junger Schreiber und junger Verwaltungsbeamter war er im Landtag im Baden-Württembergischen oder im Württembergischen damals noch und hat sich sehr, sehr beim König unbeliebt gemacht. Er hat die sogenannte Reutlinger Petition rausgebracht als Flugblatt, wo er Missstände in der Verwaltung angeprangert hat und das wurde dann als Majestätsbeleidigung aufgefasst und er sollte sofort auf den Hohen Asperg verknastet werden und ist dann ins Ausland geflohen und das ist eine ganz verrückte Geschichte. Deswegen, für mich ist das wirklich entweder ein Entwicklungsroman, es hat was von einem Politkrimi, aber eben ist einfach episch für mich. Das ist eine ganz lange Geschichte.
Ja, kannst du noch ein bisschen auf ein paar Stationen der Biografie eingehen? Wo ist er hin dann von Reutlingen aus?
Er ist von Reutlingen vor der Verhaftung geflohen nach Paris oder nach Frankreich und in die Schweiz und hat sich dort versteckt und kam. Er hat also 3 Kinder gehabt zu der Zeit in Reutlingen, musste fliehen und kam dann zurück und wurde sofort verhaftet und ist dann tatsächlich auf dem Hohen Asperg gewesen. Da gibt's also. Und solche Stationen habe ich dann eben in Musik verwandelt. Diese Sache mit Amerika hat den Hintergrund, dass ihm angeboten wurde, dass er die Haftzeit verkürzt bekommt, wenn er Deutschland verlässt und nie wieder Fuß auf deutschem Boden setzt. Und so ist die Familie dann ausgewandert. Der Titel, den wir gerade gehört haben, Unter vollen Segeln, hat zu tun mit dieser Überfahrt nach Amerika. Und dann wurde es ganz verrückt. Also er war dann dort in Reading, das ist in Pennsylvania, das ist prompt die Partnerstadt von Reutlingen. Wurde er Journalist und hat alle möglichen Jobs gemacht und ist dann auf Kohlevorkommen gestoßen. Er hat also die wichtigsten Kohlevorkommen in Amerika selbst entdeckt. Das ist unfassbar. Hat dann Minen gebaut und hat sich überlegt, wie er jetzt transportiert. Und dann hat er angefangen, ein Konzept zu entwickeln für ein Eisenbahnnetz in Amerika. Man kann sagen, dass das amerikanische Schienensystem und Eisenbahnnetz auf den Reutlinger Friedrich List völlig allein zurückzuführen ist.
Wahnsinn. Das
klingt völlig verrückt. Er hat in Liverpool, dort gab es schon Lokomotiven, hat er zwei Lokomotiven zerlegen lassen und nach Amerika schippern und hat angefangen, dort ein Eisenbahnnetz aufzubauen.
Also die Industrialisierung mit der Kohle und die Verteilung Absolut. Mit der Eisenbahn
Absolut.
Gehen auf ihn zurück.
Ja, also diese, wenn man ihn charakterisieren will, dann sind das ein ganze großer Reigen von verschiedenen Funktionen und Berufen und Betätigungsfeldern, also Politiker, Eisenbahnpionier. Später wurde er Professor an der Universität Tübingen, war Journalist, es ist unglaublich. Er war Wahlkampfbegleiter von Lafayette in ganz Amerika. Also das ist völlig, also ich will jetzt nicht schon wieder ein neues List-Projekt planen, aber das ist im Grunde eigentlich so typischer Musical-Stoff. Das ist völlig, völlig verrückt.
Und auch so eine Heldengeschichte.
Absolut.
Ja. Wahnsinn. Und wann bist du das erste Mal auf ihn gestoßen?
Den Namen habe ich zum ersten Mal als Kind sicher gehört. Ja, es gab das sogenannte Listhaus, da ist heute die Osiandersche Buchhandlung drin. Das ist das war früher ein feinerer Einrichtungsladen und da ist man dann hin, wenn man Geschirr gekauft hat. Ich wusste aber nicht, was das heißt, Listhaus. Das ist das Geburtshaus von Friedrich List. Und das war das erste Mal und dann, wie gesagt, der Name taucht überall in Reutlingen auf, aber es gibt Stimmen, die sagen, die Schüler am Friedrich-List-Gymnasium wissen selbst nicht so genau, wer der Namensgeber ihrer Schule ist. Also ob das so wirklich so ist, weiß ich jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall, es ist schon krass, wie viel bekannter. Es gibt vom Kanzleramt in Berlin das List-Ufer, es gibt eine Universität in Dresden, der ganzen Welt nimmt man Bezug. Und zwar nicht wegen der Eisenbahn, sondern weil er einfach als Nationalökonom sich einen Namen gemacht hat. Also er hat ganz, ganz, ganz früh schon im 18., also sagen wir mal im 19., Anfang des 19. Jahrhunderts sich stark gemacht für das Niederlegen von Zollschranken und von den friedlichen Austausch für Handel und Wandel. Und das ist sein größtes Verdienst. Ja, und ich habe mich einfach mit der Biografie so ein bisschen beschäftigt gehabt und traf dann auf Professor Eugen Wendler, der einen großen Anteil an der Produktion jetzt hat. Das ist, Herr Wendler ist jetzt Mitte 80 und war Professor für Wirtschaft und Medien an der Fachhochschule in Reutlingen und ist der weltweit anerkannteste List-Kenner. Der hat auch alle Bücher geschrieben, also bringt jedes Jahr ein Standardwerk, Biografien, die sind ins Chinesisch übersetzt. Also. Und wir haben durch ihn mit seiner Hilfe jetzt auch in Reutlingen ein kleines List-Museum in der IHK. Und der hat das wahrgenommen, dass mich das Thema interessiert. Und so kam das dann zu der Kooperation. Das heißt, dieser CD liegt also ein kleines Büchlein bei mit Texten von ihm.
Auch ein Urreutlinger, die Wendler. Wendler sind fast so häufig vertreten wie der List mit Namen an Gebäuden, oder?
Absolut. Also es gibt ja das Wendler-Areal bei uns. Und das ist eine alte Textildynastie. Aber Eugen Wendler ist Wissenschaftler und da bin ich sehr froh drüber.
Aber trotzdem schließt sich da irgendwie auch ein Kreis. Es ist ja auch nicht irgendwie jetzt ein Selbstläufer, oder dass man sich dann so sehr mit der Geschichte eines Mannes auseinandersetzt, der aus der eigenen Stadt kommt, sondern das ist auch eher dann inhaltlich begründet, wahrscheinlich.
Bei dem Herrn Wendler, also tatsächlich seine Geschichte, wenn ich es richtig darstelle, jetzt über 50 Jahre alt. Er hat als junger Mann, sage ich mal, ist er über das List-Denkmal in Kufstein, dort ist ein großes Denkmal, ist er wohl zu dem Thema gekommen. Dazu muss man vorausschicken, in Kufstein vor 175 Jahren hat Friedrich List seinem Leben ein Ende gesetzt.
Selbstmord?
Er hat sich erschossen selbst, ja, vor Verzweiflung über privates Elend, über ja vielleicht auch die Nichtachtung seiner Zeitgenossen, seine Verdienste, wie gesagt, privates. Es ging wohl um Melancholie. Es wird immer wieder die Frage gestellt, ob er irgendwie depressiv war oder so. Und das ist, ich glaube, also die damaligen Ärzte, das steht auch alles so ein bisschen in dem Büchlein drin, haben ihm einfach einen schweren Hang zur Melancholie attestiert. Und ich denke nicht, dass man damals von Depression sprach, sondern er war einfach müde und war auf dem Weg nach Südtirol und ist dann in Kufstein geblieben. Und an diesem Ort, wo man ihn dann gefunden hat, da hat die Stadt Kufstein dann ein wunderschönes Denkmal errichtet. Und das hat Eugen Wendler wohl gefunden vor 50 Jahren und hat sich gewundert, warum man dort List so gedenkt und ja, in einem fremden Land, an einem fremden Ort sowas Tolles baut. Das ist auch sehr sehenswert. Und fing dann an zu forschen. Und das ging jetzt 50 Jahre.
Und jetzt gibt es die Würdigung dieses Mannes, auch in musikalischer Natur, Friedrich List als Album. Ist ja auch nicht gerade selbstverständlich, dass Leute aus der Ökonomie dann in einer so kulturellen Art gewürdigt werden. Wie seid ihr da zusammengekommen dann?
Es gibt eine kleine Vorgeschichte. Ich habe vor über 10 Jahren schon mal was Ähnliches gemacht. Und zwar war das eine Arbeit über das Kunstwerk, das bei uns im Rathaus hängt, der Reutlinger Sturmbock von Harp Grieshaber, dem großen Holzschnitzer der Moderne, der in Reutlingen auch gelebt hat. Die Ehninger sehen das anders, weil er auf Ehninger Gemarkung war, unter der Achalm. Aber das Kunstwerk ist im Foyer des Rathaus und das sind 13 Bilder. Und diese 13 Bilder habe ich zum 100. Geburtstag von Harp Grieshaber 2009 vertont. Und dieses Produkt ist auch mit meiner Musik und meinen Ausdrucksmitteln. Das Produkt ist im Ausland extrem gut angekommen. Ich habe das in Asien sehr häufig verkauft, in Amerika, wo ich lebe. Und das heißt, diese Beschäftigung mit eher spröderen, intellektuelleren Themen, das ist jetzt für mich nicht ganz neu. Und so ist dann die Idee gereift. Vielleicht mal statt jetzt eine Bildbetrachtung mich mit einer Biografie zu beschäftigen. Und das geht's ja.
Ja, und wie gehst du daran? Du hast die Lebensgeschichte dieses Mannes und musst dann irgendwie Songs abliefern. Oder wie vertonst du eine Biografie? Wie gehst du daran?
Ja, im Gegenteil zum Reutlinger Sturmbock, da war es klar, das sind 13 Bilder, 13 Titel und mit denen beschäftige ich mich. Und hier war nichts da. Also da, ja, da habe ich mich erstmal eingelesen und mich dann mit Professor Wendler zusammengesetzt und ihn einfach mal nur erzählen lassen. Ja, und dann ja, Bücher gesammelt und Orte besucht. Und klar war, es soll ein musikalisches Lebensbild, ja. Das ist für mich schon ein bisschen was anderes als eine musikalische Biografie. Ich habe einfach wichtige Stationen und nicht bloß Stationen, sondern auch Motive gesucht. also familiäre Motive. Es gibt ein Stück, das heißt zum Beispiel Elises Nachtlied, das ist der ältesten Tochter von Friedrich Liszt gewidmet. Und da höre ich dann was anderes, als wenn ich mir überlege, was kann man zum Thema Eisenbahn erzählen oder zum Thema Schifffahrt oder so. Oder auch eher, sagen wir mal, ich sag nicht psychedelisch, aber tiefenpsychologisch orientierte Sachen wie: Wie hat er sich gefühlt in seinen letzten Stunden? Was macht der Hohen Asberg mit ihm? Das sind alles Themen, die dann zur Musik gekommen sind. Aber zu deiner Frage, ich lasse es mal wirken und dann schreibe ich und schaue, wo mich das hinführt. Ja, und dadurch, dass ich dieses spezielle Instrument spiele, zu dem muss ich sicher gleich noch ein bisschen was sagen können.
Aber sicher.
Das ist halt an sich das ist eine Welt an Sounds. Das kann ganz vieles. Und das höre ich viel rein. Ja, also man muss dazu sagen, das Album ist vielleicht ein Drittel davon, sind das so reine Solostücke. Also das ist ein Drittel davon ist kein Mehrspurverfahren, sondern das ist ein einzelner Solotitel. Und andere, das, was wir gerade gehört haben, das sind dann Duos. Ich habe viele so Duos gemacht.
Mit dir selber?
Mit mir selber. Also da gibt es dann einen Rhythmus und eine Bassline vielleicht und ein Thema. Aber eben das Instrument und meine Spieltechniken. Also das, was man gerade gehört hat, war eine Mischung aus Oberton, Spieltechnik und was man Englisch mit Two-Hand-Tapping bezeichnet. Ja. Und,
wie geht das? Oberton und Two-Hand?
Also das sind zwei Sachen, ne?
Ja,
du kannst auch Obertöne tappen, natürlich.
Ja.
Vielleicht können wir den Hörern mal sagen, dass ich das Instrument
direkt
da habe.
Genau, der Bass ist da, der Tenorbass.
Das ist ein Tenorbass. Tenorbass heißt, es ist im Grunde man kann es vereinfacht sagen, eine Mischung aus Gitarre und Bass. Ja, ich komme relativ weit runter. Ja. Aber ich kann auch oben immer noch da würde man sagen, das ist doch eher eine Gitarre. Ja. Und die Mischung ist halt cool, ja. Und ich beschäftige mich jetzt schon ein paar Jährchen damit und habe eben eigene Techniken entwickelt, wie man das, was man damit anstellen kann. Ich bin Solist, das heißt, ich bin allein auf Tournee, in den meisten Fällen. Ich habe manchmal Duo-Projekte mit Lesung oder mit anderen Instrumentalisten, aber das Allermeiste, was ich mache, ist allein. Und dann muss man breit aufgestellt sein. Und dieses Instrument bringt das halt.
Es gibt ja alle Möglichkeiten.
Ja.
Und ist deine Leidenschaft, ich habe noch nicht so oft welche gesehen, auch sechsseitige Bässe.
Das würde mich auch sehr wundern. Also sechsseitige Bässe sind schon verbreiteter. Ne? Das gibt es auch schon lang. Aber bei dem Instrument, jetzt sehen wir im Radio, jetzt kann ich es nicht so richtig zeigen. Bei dem Instrument geht es mir mit Kollegen so, dass sie das für eine E-Gitarre halten. Es ist nicht zu verwechseln mit einer Baritongitarre. Ja, das kann man so, es ist eine tiefgestimmte Bariton, das kann man so sagen, aber es für die Fachleute jetzt unter uns, das hat eine 30-Zoll-Mensur, also die schwingende Seite ist länger als jede Baritongitarre. Das heißt, es ist im Grunde, man kann auch Short-Scale-Bass dazu sagen. Ja, und so komme ich einfach auf diesen tiefen Ton. Und kann damit jetzt alles Mögliche anstellen, ja. Also es gibt ein Stück, das wir vielleicht nachher hören werden, wo es auch solche Techniken kommen da raus oder sind da machbar eben, die man sonst eher vom E-Bass kennt.
Brutal, ja. Und aber diese sechs Saiten und diese lange Saite macht, dass es besonders tief ist, tiefer als normaler Bass.
Dass ich es tiefer stimmen kann. Also es ist nicht tiefer als ein normaler Bass. Es ist ein bisschen, ich habe eine, für den, den es interessiert, ich habe eine tiefe A-Saite. Ja, das ist also tiefer als ein Cello, aber noch eine Quinte höher als
der Kontrabass dann, oder?
Genau, ja. Also das ist die Saite vom Normal, die zweittiefste Saite vom normalen E-Bass.
Und die stimmst du dir so, wie das für dich passt, oder ist das schon, sind es so verschiedene Tonarten, die dann da mit möglich sind?
Es gibt lustige Stimmungen. Man kann ganz verrücktes Zeugs damit machen, wie mit jeder anderen Gitarre auch. Das Instrument ist jetzt in sich quasi Standard gestimmt. Das heißt, das ist A zu A. Ist einfach eine Quinte tiefer als eine normale Gitarre. Und das macht aber viel aus. Du kannst auch eine normale Gitarre einfach nur tief stimmen. Theoretisch ist das kein Problem. Das Problem ist, dass wenn die Mensur nicht gleichzeitig lang ist, dann ist die Saitenspannung, jetzt wird es sehr nerdy.
Ja, aber klar, Spannung, ne? Da kann man auch als Laie vielleicht.
Du brauchst die Saitenspannung, damit das gut klingt. Ja, du kannst eine Ukulele auf ein tiefes Ding runterstimmen, dann kommt halt nichts mehr.
Die lommelt dann.
Die
rum.
Lommelt halt, und um das genau geht's.
Das ist nett lommelt.
Das ist nett lommelt.
Und damit kannst du aber auch den klassischen Kanon spielen sozusagen, ne? Also das ist jetzt nicht so nur für dich gestimmt und für deine Stücke, sondern kannst im Prinzip...
Ich muss transponieren. Ich kann. Das ist ein ganz normal Transponieren, dass jeder S-Saxophonist weiß, was das bedeutet. Ja, und das ist einfach nur alles tiefer. Aber in sich ist es wie eine Gitarre, das heißt also auch typische Gitarrentechniken funktionieren eigentlich da ganz normal drauf. Nur eben, jetzt wird es nochmal nerdy, für den, den es interessiert, das sind oben 15er, sagen wir, 15er Saiten, das ist also 15.000stel Inch. Das zieht man normalerweise nicht. Ja, oder die zweite Seite von oben ist dann 20. Ja, das macht also dicke Finger.
Ach so, die sind dann auch, haben einen Umfang.
Es ist brachial, ja, ja. Das ist, ja, das muss man wollen.
Weil das schmerzt dann, so eine große Oberfläche, da die gegen den...
Es ist einfach, der Zug ist sehr stark. Ja, das heißt, also es ist nicht, also irgendwo ist, muss es ja Grenzen geben. Ja, also entweder ist es ein Bass, dann kann ich das nicht spielen wie eine Gitarre. Es ist halt ein ganz großartiger Kompromiss. Und das Instrument ist jetzt von einem ganz bestimmten Hersteller und nur von dem gibt es das. Das ist ein ganz bekannter Hersteller, der das aber nicht lang gebaut hat. Und das ist die Firma Music Man, wer sich auskennt. Die bauen ganz tolle Instrumente, tolle E-Gitarren. Aber sie haben irgendwie mit diesem Instrument nicht viel anfangen können auf dem Markt. Und wenn man bei YouTube guckt, dann bin ich quasi der Einzige, der damit irgendeinen Blödsinn anstellt. Weil es für den Bassisten ist, es ist für beide komisch. Also jeder findet das Instrument cool. Aber für den Bassisten ist es irgendwie nicht handlich und für den Gitarristen ist es seltsam. Und so habe ich davon einige aufgekauft. Das heißt, es gibt nicht mehr so viel davon und das ist also mein Alleinstellungsmerkmal quasi.
Dein Markenzeichen, der Tenorbass von Jan Henning. Und damit hast du das Album Friedrich List eingespielt und ich würde sagen, es ist Zeit für ein weiteres Hörbeispiel des Albums, das am 30. November 2021 erscheint, zum 175. Todestag des Wirtschaftstheoretikers, Unternehmers, Diplomaten, Eisenbahnpioniers Friedrich List, geboren in Reutlingen, gestorben in Kufstein. Was hören wir?
Das ist der zweite Titel auf dem Album, den ich spielen würde. Und das Stück heißt Elises Nachtlied.
Jan Henning mit Elises Nachtlied, der Tochter von Friedrich List, gewidmet. bisschen klassisches Schlaflied war da schon, hat ja angeklungen, ja.
Also es ist was Zartes. Es sind 3, 4 sehr, sehr ruhige Sachen dabei. Also wie vorhin schon angedeutet, wenn es eher ums Eingemachte geht, im Privaten oder um psychische Motive, melancholische Motive, dann ist das auch, denke ich, jetzt zum Teil ein bisschen sperrig und weniger Popmusik. Es passiert eigentlich alles Mögliche. Und selbst poppige Easy Listening Sachen, könnte man sagen, sind dabei. Also das, für mich ist das auch kein nichts Negatives. Ja, also.
War das für dich dann eher, hattest du da mehr Freiheiten dann, wenn du quasi so ein ganzes Leben vor dir hast und dir da deine Etappen rauspicken kannst, oder ist es eher auch auf eine Art einengend, wenn man sich daran entlanghangeln muss?
Diese Biografie bietet halt so ein breites Spektrum von allen Emotionen, die man sich irgendwie vorstellen kann. Also wenn man sich da so eingelesen hat. Ja, also mit Leuten, mit denen ich jetzt drüber gesprochen habe im Vorfeld auch der Veröffentlichung, waren alle was erstaunt, dass es da so Geschichten gibt und warum ich da so auch am Schwärmen bin, das weiß niemand. Man muss das wirklich so sagen. Also es ist einfach in der Öffentlichkeit nicht bekannt, was für eine verrückte Geschichte dahinter steckt. Es ist nicht einengend, weil ich konnte ja machen, was ich wollte. Wie gesagt, dadurch, dass das eben nicht ein Bilderzyklus war oder sowas, sondern dass ich mir einfach die Person angeschaut habe und versucht habe, den Mensch hinter dieser historischen Person zu sehen. Also wenn es um richtig wissenschaftliche Themen geht, ja, also Nationalökonomie im 19. Jahrhundert, vertone das mal. Weißt du, also, da muss man anders ran. Ja, also, und das war das super, super Spannende in der Zusammenarbeit mit Professor Wendler, dass er eben Wissenschaftler ist. Ja, also er kam von einer ganz anderen Seite. Und wir haben uns irgendwo in der Mitte getroffen. Er mit seinen Texten und ich mit den Instrumentaltiteln zwischen Musik, Emotion, Sound, ja, und einer wissenschaftlichen Betrachtung einer Biografie. Also da muss man irgendwo die Mitte finden. Aber dadurch, dass mein Name auf dem Album oben steht, hatte ich schon die Richtlinienkompetenz. Also es ist vor allem eine Musik-CD und jetzt nicht nur eine wissenschaftliche Abhandlung.
Wie offen war aber der Herr Wendler auch für diesen musikalischen Rahmen auch, und wie hat er sich da auch geöffnet und neu inspirieren lassen?
Es war ganz großartig. Er wusste, er kannte den Sturmbock, er kannte meine Arbeiten, aber er ist einfach, er kommt von einer völlig anderen Seite und hat dementsprechend er hat sich einfach überraschen lassen, was da so kommt jetzt, ne? Und das hat einen riesen Spaß gemacht, weil er ist halt mit einer extremen Leidenschaft in dem Thema drin. Und das, was da morgen Abend gibt es im Rathaus eben an diesem Termin, das ist jetzt alles so getimt, dass das jetzt so genau aufgeht, an diesem 175. Todestag bekommt Eugen Wendler eben die Bürgermedaille der Stadt Reutlingen überreicht für sein Lebenswerk. Und er sieht die CD, wie er mir sagt, eben auch als eine weitere Veröffentlichung in seinem Werk. Und also für mich ist das alles sehr stimmig.
Beteiligt an Lebenswerken, für dich ja auch auf eine Art, ja. Und inwieweit habt ihr euch auch gegenseitig vielleicht dann, nicht jetzt kritisiert, aber vielleicht hast du was zu den Texten gesagt, hat er was zur Musik gesagt, auch wenn klar war, wer wo die Richtlinienkompetenz hat, kann es ja trotzdem sein, dass man seine Sachen gegenseitig kommentiert.
Ja, also wir haben uns super verstanden. Wir haben uns einfach, jeder hat das mitgebracht, was er am besten kann und was er meint, was richtig ist. Und diese 10 Texte, die er da verfasst hat zu den 10 Titeln, ich habe mich da wirklich einlesen müssen. Das ist mir am Anfang, es war nicht gleich alles easy, also das, weil es einfach keine leichte Kost ist. Aber ich genieße das jetzt ganz arg, dass das eben ein extremer Kontrapunkt ist zu meiner Arbeit. Ja, weil ich zum Teil ja auch sehr leichtfüßig hier agiere, musikalisch. Und er geht sehr in die Tiefe. Aber es bleibt so zum Teil sehr anekdotenhaft auch. Also es ist sehr, sehr lesenswert. Und ich, wie gesagt, bin extrem dankbar, dass er sich darauf eingelassen hat.
Am 30. November abends, wann seid ihr im Rathaus?
Um 19 Uhr. Und es gibt, das ist der Veranstalter ist der Geschichtsverein der Stadt Reutlingen. Das findet man. Und da gibt es einen Livestream. Das heißt, man kann auf der Seite von der Stadt Reutlingen beim Geschichtsverein nach der Veranstaltung suchen und findet dort einen Link und kann dann das, da gibt es einen Vortrag von Dr. Wolf vom Geschichtsverein Reutlingen und dann eine Laudatio auf den Eugen Wendler und am Schluss spiele ich dann noch ein Stück.
Ein Stück?
Ein Stück.
Ja. Ein Stück.
Also das ist geplant, waren mal 100 Ehrengäste und dann waren es 40. Und jetzt sind es wohl 20 mit Masken. Also 2G plus, volles Programm.
Aber immerhin kann es noch stattfinden.
Immerhin kann es stattfinden, das ist ganz großartig, ja.
Und hinterher, du verkaufst ja viele CDs noch, auch alles und gerne oder viel auch über deine eigene Webseite, ja?
Absolut, absolut. Also ab morgen ist das im Handel. Auch einschlägig im Internet, aber man kann das sehr, sehr gern bei mir beziehen, auch auf meiner Website.
Jan-Henning.com.
Genau, genau.
Aber auch im stationären Plattenhandel?
Ja.
Beim Plattenlädle in Reutlingen, das ja hier
auch zu erwähnen ist. Genau, das wird noch ein paar Tage dauern, bis es überall ist. Wenn man es nirgends finden sollte, tatsächlich, dann kann man es auf jeden Fall leicht bei mir beziehen.
Jan-Henning Friedrich List, ein musikalisches Lebensbild, keine musikalische Biografie. Da kann man durchaus nochmal feine Unterschiede machen. Ich würde sagen, wir hören nochmal eins vom Album und danach nochmal eins live.
Gerne.
Welches schlägst du vor jetzt?
Ich schlage Nummer 6 vor. Und zwar, man kann dem Titel entnehmen, wo es hingeht, die Reise. Das Stück heißt Der Ritt auf dem Feuerpferd und da geht es um die Eisenbahn. Und da ist es auch tatsächlich ein bisschen gegenständlich. Manches ist ja abstrakt, was du schreibst. Und in dem Fall könnte man versucht sein, auch eine Eisenbahnfahrt zu erahnen.
Den Rhythmus der Schienen oder sozusagen, oder auch des Hupen, des Kessels.
Mal schauen.
Schauen wir mal. Hier ist Jan Henning mit Der Ritt auf dem Feuerpferd. Wüstewelle 96.6, das war ein Song von Jan Henning auf dem Album Friedrich List. Und zwar war das der Ritt auf dem Feuerpferd. Das Album erscheint am 30. November 2021 zum 175. Todestag von Friedrich List, dem großen Ökonom, Eisenbahnpionier, Kohleentdecker, was noch alles? Was haben wir noch nicht erwähnt?
Professor an der Universität Tübingen.
Für was war er das? Auch für Ökonomie?
Für Nationalökonomie.
Ja. Nationalökonomie. Was findest du so den härtesten oder spannendsten oder so eindrücklichsten Teil in seiner Biografie?
Ja, also natürlich, es endet natürlich dramatisch. Also eine große Zäsur war ganz klar das Auswandern nach Amerika und das, das Fußfassen in der neuen Welt und plötzlich dort eine Riesenkarriere zu machen. Der war übrigens auch, der wurde sehr, sehr wohlhabend dort. Ja, also mit diesem Entdecken dieser Kohlevorkommen und dieser Eisenbahnstruktur hat er viel, viel Geld verdient. Und das ist dann also auf wieder dramatische Art und Weise durch Veruntreuung und einen Bankencrash komplett verloren gegangen. Das ist so krass. Ja. Und also er war am Schluss auf das Erbe seiner Frau und die Mitarbeit seiner Frau angewiesen und ist eigentlich verarmt gestorben. Es ist völlig, völlig wahnsinnig, die ganze Geschichte.
Und deswegen, wegen diesem Veruntreuung kam er dann auch wieder zurück nach Deutschland? Oder wie war das?
Er wurde zum Konsul, das, wenn ich es richtig zitiere, des Landes Sachsen ernannt und konnte mit diplomatischer Immunität zurückkommen. Und
quasi eine Begnadigung dann.
Es war so eine Art Begnadigung, aber das waren halt Zeiten, Anfang des 19. Jahrhunderts, wo das halt auch krass ist. Also wenn du verurteilt wirst und auf dem Hohen Asberg in der Festung eingeschlossen wirst, verlierst du ja auch deine Ehrenrechte. Ja? Das ist jetzt nicht vergleichbar mit heute. Das war für ihn das Allerschlimmste, dass er unter Schande dort war. Und so Sachen haben, denke ich, es war eine große Menge, auch ganz früh in seiner Biografie, Verlust von Vater, Mutter, Bruder, Unfälle, gebrochene Herzen, also alles Musical-Stoff rauf und runter.
Aber er hat ja doch auch noch Anerkennung zu Lebzeiten erfahren und die aber nicht so, wie er wollte, dass er dann so gefrustet war, dass er sich umbrachte.
Ja, ja, kann man schon sagen. Also diese Pionierarbeit, also diese erste Eisenbahn Nürnberg-Fürth, der berühmte Adler, das war ja schon da, aber es gab ja kein Netz. Es gab ja kein Konzept für Schienenfahrzeuge in Deutschland in dieser Form. Und er hat es dann den Franzosen angeboten und das wurde im Grund, hat er diese Anerkennung nicht erfahren. Das ist sein eigentliches Verdienst. Jetzt wird es nochmal ein bisschen trocken. Er gilt als Vordenker der sogenannten Zollvereinsbewegung. Ja, das Prinzip, was ihn am meisten gestört hat, war einfach, das sind alles Sachen, die, da habe ich in der Schule nicht aufgepasst. Das habe ich alles jetzt gelernt. Es gab ja zwei Preußen. Ja, hast du schon mal darüber nachgedacht, dass die Bayern von Berlin als Preußen reden und von Köln auch?
Ach so.
Ja, wenn du als Händler in verschiedenen Ländern, Staaten in Deutschland, das waren ja verschiedene Königreiche und Staaten, wenn du unterwegs warst, hast du permanent Grenzen überschritten und permanent Zoll gezahlt. Das heißt, wenn du eine Dépendance in Berlin hattest und musstest nach Köln, dann bist du, keine Ahnung, musstest du dreimal irgendwo zahlen. Und das hat er mit abgeschafft. Nicht er alleine, aber er gilt als der Mastermind hinter dieser Abschaffung der Binnenzölle.
Freihandelsvorreiter.
So sieht's aus.
So etwas. Friedrich List Reutlin, Reutlingen geboren, in Kufstein gestorben und hier musikalisch zum Leben wiedererweckt von Jan Henning. Und ich würde sagen, du hast deinen Tenorbass noch umgeschnallt und wir dürfen noch eins hören von dir.
Gerne. Das Stück, das ich spielen möchte, das spiele ich morgen Abend auch bei der Ehrung von Eugen Wendler. Und der Titel heißt Credo und es bezieht sich auf sein Credo, das hieß durch Wohlstand zur Freiheit. Das sind natürlich Sachen, die heutzutage ein bisschen sperrig sind und so nicht mehr nachvollziehbar sind, aber damals eben sein Konzept war. Also wenn du dafür sorgst, dass es den Leuten, den Ländern gut geht, dann lässt sich Friedlichkeit erzeugen und dann entsteht auch kulturelle Freiheit. Das war sein Credo und das ist der Titel, den ich dazu aufgenommen habe.
Credo von Jan Henning, das Credo von Friedrich List, Erscheinungstermin 30. November 2021 zum 175. Todestag und zur Verleihung der höchsten Auszeichnung der Stadt Reutlingen für diesen Professor Wendler, Eugen Wendler. Das war jetzt hier gar nicht mehr gezupft, sondern nur noch gedrückt, oder wie nennt man das dann?
Ja. Also der Fachausdruck würde tatsächlich heißen getappt.
Tappt.
Oder Englisch getappt. Ja, da kann man allen möglichen Blödsinn machen. Man kennt es ja aus den 80er Jahren.
Das Gniedeln.
Wie heißt das?
Gniedeln.
Oh cool, schon wieder was gelernt. Und bei mir sieht es anders aus. Also ich denke eher pianistisch. Das heißt, ich kann... Ich denke einfach zweistimmiger, ne? Und in Akkorden. Und dadurch kannst du im Grund Klavierliteratur verarbeiten oder eben auch Bach-Inventionen spielen und so.
Aber beide Hände sind auch ganz nah beieinander dann
auf dem Bund. Unterscheidet mich von so anderen Kollegen. Ja, also das ist wie im Grunde eine achtfingerige Hand. Ja, die kann direkt...
Kommst du da nicht selber miteinander? Die Hände kommen sich nicht gegenseitig
in
die
Quere? Das braucht eine Weile. Nee, das ist tatsächlich, denke ich, wie ein Pianist dabei.
Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das ist wirklich ein Schauspiel auch hier vor den Augen im Studio. Ihr habt es hoffentlich draußen auch gut gehört. Danke, Jan Henning, dass
sehr,
du da warst.
Dankeschön für die Einladung.
Sehr gerne. Und wenn du wieder mit neuen Projekten in der Gegend bist, dann darfst du gerne wiederkommen.
Super.
Dann machen wir's.